Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Herzlich willkommen bei Puppies and Crime, unserem True Crime Podcast und dieser besonderen Folge zur Feier unserer 200. Folge.
Ich bin Marike.
Und ich bin Amanda. Das hier ist jetzt also Teil 2 unseres 4-Folgen-Specials. Und in der letzten Folge haben wir euch ja schon erklärt, was hier passiert. Wir haben uns einen sehr, sehr komplexen Fall ausgesucht, den wir in 4 Folgen mit euch teilen möchten. Ein Fall, über den es wahnsinnig viele Informationen gibt, einige Fehlinformationen leider auch. Und der, wie gesagt, deswegen sehr, sehr komplex ist und auch viele Details bereitstellt, von denen wir auf jeden Fall auch einige mit euch teilen wollen, aber auch eben euch nicht überfordern möchten, vielleicht mit der Flut an Informationen.
In der letzten Folge haben wir euch ja schon mit auf die Reise nach Perugia, die Stadt in Italien im Herzen der Region Umbriens, mitgenommen. Wir haben euch Meredith Kircher vorgestellt, eine junge englische Studentin, die für ein Jahr zum Studium nach Perugia gekommen ist und dort in einer WG mit Philomena und Laura wohnt. Und der 4. Mitbewohnerin, der jungen Amerikanerin Amanda Knox, die aus Seattle im US-Bundesstaat Washington kommt und genau wie Meredith zum Studium nach Italien gekommen ist. Wir haben ein bisschen über das Leben in der Stadt, in der WG geredet. Am Ende dann noch Raffaele Sollecito vorgestellt. Ein junger Mann, den Amanda, die junge Amerikanerin, Ende Oktober 2007 kennenlernt und wo die beiden dann eine Beziehung anfangen. Und ein paar Tage später, nachdem Amanda und Raffaele sich kennengelernt haben, ist es Halloween und Meredith verbringt den Abend mit ihren Freundinnen. Sie feiert, verkleidet als Vampir, während Amanda arbeitet. Und am nächsten Tag sitzen die beiden dann noch kurz zusammen am Küchentisch. Meredith macht sich dann im Badezimmer fertig, während Amanda mit ihrem Freund Raffaele etwas zum Mittag isst. Und danach verabschieden sich die beiden voneinander. Meredith geht zu ihren Freundinnen, mit denen sie einen sehr entspannten Abend verbringt. Und Amanda und Raffaele verlassen auch das Haus und gehen zu Raffaele. Gegen 9 Uhr verabschiedet Meredith sich dann von ihren Freundinnen, mit denen sie den Abend verbracht hat, und macht sich auf den Weg nach Hause.
Und was danach passiert, darum geht es in dieser Folge. Wir können schon mal sagen, es ist auf jeden Fall eine Folge mit sehr viel Details, sehr viel Inhalt, weil wir hier auch sehr viele Punkte unterkriegen müssen, unter anderem eben die Ermittlungen und überhaupt das Verbrechen zu beschreiben und dass es heute gehen soll. Ich möchte natürlich nicht zu viel vorwegnehmen, sondern vielleicht einfach mal anfangen an dem Punkt, an dem wir aufgehört haben, beziehungsweise eigentlich am Morgen danach. Es ist der 2. November 2007, der Tag nach Allerheiligen, ein Feiertag, der in vielen europäischen Ländern gefeiert wird und auch den meisten Angestellten in Italien einen freien Tag beschert hat. Weil Allerheiligen in diesem Jahr auf einen Donnerstag fällt, ist das natürlich die perfekte Möglichkeit, um mit einem Brückentag das Wochenende gleich um mehrere Tage zu verlängern und sich mal eine richtig schöne Auszeit zu genehmigen. Entweder um durchs Land zu reisen, Familie und Bekannte zu besuchen oder auch einfach in den eigenen 4 Wänden ausspannen zu können. Auch die meisten Bewohner des überschaubaren Hauses in der Via della Pergola haben die freie Zeit genutzt, um mal wieder ihre Familien zu besuchen und Perugia den Rücken zu kehren. Und so steht die Villa an diesem Tag deutlich ruhiger da, als es sonst der Fall wäre. Elisabetta Lana fühlt sich an diesem Freitagmorgen ganz und gar nicht ausgeruht, als sie die Tür ihres Hauses öffnet, ihr die frische Morgenluft ins Gesicht weht und sie ihren Garten betritt. Die letzte Nacht hatte sie kaum schlafen können. Irgendjemand hatte sich nämlich einen Spaß erlaubt, hatte sie in der Nacht angerufen und mitgeteilt, dass man eine Bombe in ihrer Toilette platziert hätte. Ein Spaß, da war sich Elisabetta sicher, schließlich hatte sie nichts Auffälliges an ihrer Toilette feststellen können. Lustig fand sie das ganz und gar nicht. Und der Schreck über den nächtlichen Anruf und auch die Müdigkeit sitzt ihr noch immer ganz schön in den Knochen. Um sich von den Ereignissen etwas ablenken zu können und ihrer gewohnten Routine nachzugehen, kümmert sie sich an diesem Morgen um ihre Rosen in ihrem Garten, blickt auf die bunten Blüten, wässert sie, bis sie plötzlich etwas Ungewöhnliches vernimmt. Es ist ein Geräusch, das sie zunächst gar nicht zuordnen kann, das aber aus dem dichten Grün vor ihr zu kommen scheint. Ein hohes Piepen, ein Klingelton, realisiert Elisabetta verblüfft. Vorsichtig blickt sie sich um, tastet durch das Gewächs vor ihr und fischt tatsächlich ein Handy heraus, das noch erahnen lässt, dass irgendjemand angerufen hat. Amanda steht auf dem Display. Irritiert betrachtet Elisabetta das kleine Telefon in ihren Händen. Ihre Gedanken wandern sofort zu dem Grund ihrer schlaflosen Nacht zurück. Hat dieser Fund etwas mit diesem gestrigen Anruf zu tun? Alarmiert verständigt sie daraufhin die Polizei, um über diesen Fund und auch ihre Sorge zu sprechen. Und an dieser Stelle müssen wir vielleicht darüber sprechen, wen Elisabetta da genau anruft, denn die eine Polizei gibt es in Italien so nicht. Stattdessen gibt es unterschiedliche Polizeiorganisationen, die unterschiedliche Aufgaben haben, die sich zum Teil jedoch überschneiden können und unterschiedlichen Ministerien unterstellt sind. Unter anderem gibt es die Polizia di Stato, die Staatspolizei, die dem Innenministerium unterstellt ist, die bekannten Carabinieri, die dem Verteidigungsministerium unterstehen, aber auch auf Weisung des Innenministeriums Polizeidienststellen und viele andere spezielle Polizeitruppen, die zum Beispiel dem Finanzministerium, dem Verkehrsministerium oder dem Landwirtschaftsministerium unterstehen. Wenn wir also eine uniformierte Person in Italien antreffen würden, wäre es für uns wahrscheinlich ziemlich schwer, auf den ersten Blick zu erkennen, in welcher Funktion der Beamte oder die Beamtin gerade tätig ist. Für Menschen aus Italien sieht das natürlich etwas anders aus. Die sind sich der jeweiligen Aufgaben sehr viel bewusster. Und so verständigt Elisabetta nicht etwa die Carabinieri, sondern die Post- und Kommunikationspolizei, die der Staatspolizei unterliegt und sich zum Beispiel um Cyberkriminalität bzw. alle Verbrechen kümmert, die auf dem Postweg oder auf anderen Kommunikationskanälen begangen wurden. Weil der deutsche Name ganz schön lang ist, werden wir einfachheitshalber die englische verkürzte Bezeichnung Postal Police nutzen. Die findet man nämlich auch in den meisten Quellen zu diesem Fall wieder. Die hören jetzt also von Elisabetta, dass sie ein Handy in ihrem Garten gefunden hat und dass sie am Abend zuvor einen besorgniserregenden Anruf erhalten hat und sich jetzt ganz schön unsicher ist, wie sie weiter vorgehen soll. Sie wird darum gebeten, das Handy zur nächstgelegenen Polizeistation zu bringen. Und dort dauert es auch nicht lange, bis man herausfinden kann, auf welchen Namen die italienische SIM-Karte, die man im Inneren gefunden hat, zugelassen ist. Der Name, der ihnen da entgegenspringt, ist Filomena Romanelli. Und ihre Adresse befindet sich kein Kilometer von dem Fundort des Handys entfernt. Man entscheidet, dass es eine gute Idee wäre, dort mal nach dem Rechten zu sehen und Filomena das Handy zurückzugeben, das sie sicherlich schon vermissen würde. Was die Beamten zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen, kurz nachdem sie einen Streifenwagen zur Via della Pergola schicken, wird sich Elisabettas Familie mit einem weiteren Fund an sie wenden. Wieder hatten sie ein Handy in ihrem Garten gefunden, diesmal jedoch ein Handy mit einer britischen SIM-Karte. Was es mit diesen Handys auf sich hat, warum gleich zwei von ihnen in einem Garten gefunden wurden, das möchten jetzt auch die zwei Beamten herausfinden, die gegen Mittag an ihrem anvisierten Ziel ankommen und dort draußen bereits von einem jungen Paar empfangen werden. Man hätte bereits auf sie gewartet, verkündet eine junge Frau. Eine Aussage, die nur wenig Sinn ergibt, wenn man bedenkt, dass man ja niemanden aus dem Haus vorher verständigt hatte. Unbeirrt begleiten Amanda und Raffaele die beiden uniformierten Männer ins Innere des Hauses und schildern den Grund, warum sie eigentlich mit der Polizei gerechnet haben. Es scheint eingebrochen worden zu sein, sagen sie. Ein Fenster wurde eingeschlagen und sie haben sich auch schon im Haus umgesehen. Es scheint nichts zu fehlen, aber Sorgen machen sie sich irgendwie schon. Vor allem, weil sie Amandas Mitbewohnerin Meredith gar nicht erreichen können und Amanda auch ein paar Blutspuren im Bad vorgefunden hat. Außerdem hatte jemand ihre Toilette benutzt und nicht abgespült. Die Beamten lauschen der kurzen Zusammenfassung, lassen sich durch das Haus führen und teilen dann auch den Grund ihres Besuches mit dem jungen Paar vor ihnen. Sie hätten ein Telefon gefunden, das einer Filomena gehören würde. Bestimmt schüttelt Amanda daraufhin den Kopf. Das kann nicht sein. Schließlich hatte sie ja heute schon mehrfach mit Filomena gesprochen. Die hat ihr Handy bei sich, ganz sicher. Amanda hatte Philomena angerufen, um ihr von ihren Beobachtungen aus der Villa zu berichten. Die war ziemlich alarmiert und versicherte, sich so schnell wie möglich auf den Weg nach Hause zu machen, weil sie die letzte Nacht bei ihrem Freund verbracht hatte. Genau wie Amanda machte ihr natürlich ein möglicher Einbruch zu schaffen, aber vor allem der Umstand, dass Meredith nicht anzutreffen war, bereitete ihr Kopfschmerzen. Amanda und Philomena telefonierten mehrere Male an diesem Vormittag, hielten sich auf dem Laufenden und auch Merediths Nummer wählten die beiden mehrmals, um mit ihrer Mitbewohnerin sprechen zu können und all ihre Sorgen verstummen zu lassen. Leider wurde das lange Tuten des Freizeichens jedoch nicht von Merediths fröhlicher Stimme beendet. Stattdessen klang nur immer und immer wieder der gleiche nervenaufreibende Ton, der Ungewissheit schürte. Warum ging sie nicht ans Telefon? Philomena wusste, dass Meredith zwei Handys besaß, eins davon mit italienischer SIM-Karte, das sie ihr geliehen hatte, und eins mit einer britischen SIM für ihre Familie. Sie hatte beide Handys stets bei sich, ließ sie nie aus den Augen oder dem Sinn, weil sie vor allem für ihre Familie stets erreichbar sein wollte. Dass also weder Philomena noch Amanda Meredith erreichen können, klingt so gar nicht nach ihr und ist in Kombination mit all den anderen Beobachtungen, der offenen Haustür, der eingeschlagenen Fensterscheibe, dem Blut im Bad, natürlich sehr besorgniserregend. Und dabei wissen die beiden ja noch gar nichts von den gefundenen Handys aus Elisabethas Garten. Das ist ein Umstand, den die Postal Police mit Amanda teilt und damit natürlich auch sieht, dass es durchaus Anlass zur Sorge gibt. Trotzdem, erklären sie, können sie nichts weiter tun, weil das alles nicht mehr in ihrem Zuständigkeitsbereich läge. Als Raffaele erklärt, dass er bereits die Carabinieri verständigt hat, weil seine Schwester, die für diese in Rom tätig ist, ihm dazu geraten hat, entscheidet man sich, auf ihre Ankunft zu warten. Aber noch bevor weitere uniformierte Menschen das Haus betreten können, sind es Freunde von Philomena und schließlich Philomena selbst, die ankommen und sich im Haus umsehen. Wie Amanda zuvor hat Philomena nicht das Gefühl, dass irgendwas fehlt. Ihr Laptop, der Schmuck, alles, was man auf den ersten Blick für wertvoll erachten würde, liegt immer noch am gewohnten Platz. Trotzdem spricht das Chaos in ihrem Zimmer, das kaputte Fenster, die viele Kleidung, die überall verteilt wurde, dafür, dass irgendjemand etwas gesucht hatte. Als Philomena dann weitergeht, schließlich vor Merediths Zimmertür steht und ebenfalls feststellt, dass diese verschlossen ist, wird sie panisch. Meredith schließt ihre Tür nie ab. Und was hört sie da von den Beamten? Ihre Handys wurden in einem Garten gefunden? Nein, irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Und irgendjemand muss doch etwas tun. Sie will nicht länger warten, kann nicht einfach nur dastehen und nichts tun. Tretet die Tür ein, fordert sie von den Beamten, die jedoch erklären, dass sie das nicht dürfen, dass man dafür einen Durchsuchungsbeschluss braucht und sie ja auch nur die Postal Police sind. Also bittet Philomena einen Freund darum, das zu tun, was die Beamten nicht dürfen. Und er hebt das Bein, tritt mehrere Male heftig gegen die Tür, bis diese dann nachgibt und aufbricht. Ein schmerzerfüllter, panischer Schrei erfüllt die Villa, lässt Menschen hochschrecken, Augen ins Innere richten und ihnen allen einen Schauer über den Rücken laufen lassen. Es ist ein Schrei, der Philomena entweicht, als sie einen Blick ins Innere erhascht und sofort versteht, was sie anblickt. Und damit steht sie nicht alleine da. Auch einer der Beamten weiß mit einem Blick, was zu tun ist. Alle raus, sofort, brüllt er nun. Denn das, was da vor ihnen liegt, ist ein Tatort. Was sich da vor den Augen der Gruppe eröffnet, ist ein Bild, das an Grausamkeit kaum zu übertreffen ist und sich wohl für immer in ihre Köpfe einbrennen wird. Das Bild eines kleinen Zimmers, das voller Möbel steht, das normalerweise ein sicherer Rückzugsort für Meredith war und jetzt nur Chaos und Gefahr ausstrahlt. Ein Bett mit schwarzem Metallrahmen, auf dem sich blutbefleckte Handtücher, eine Handtasche und Schreibutensilien befinden. Darüber an der Wand ein blutiger Abdruck, der auch aus einem Horrorfilm stammen könnte und andeutet, wie sich eine blutverschmierte Hand an der Wand abgestützt hat. Und inmitten dieses grauenvollen Szenarios eine Bettdecke, ausgebreitet über dem Fliesenboden, aus der nicht nur weitere Blutspuren dringen, sondern auch ein Fuß herausstreckt. Wer sich unter der beigefarbenen Decke befinden könnte, wessen Fuß es ist, den man erblicken kann, das ahnen die meisten bereits. Als schließlich dann die Carabinieri eintreffen, den Tatort betreten und die Decke anheben, ist es trotzdem ein unglaublicher Schock, als man in Merediths blutiges Gesicht blickt. Ein Gesicht, das sonst immer so herzlich gestrahlt hat. Augen, die voller Leben waren, die bei Gesprächen mit ihren Freundinnen und ihrer Familie aufleuchteten und jetzt leer und kalt sind. Sie alle haben nach Meredith gesucht, haben sie angerufen, haben versucht, an jedem letzten Funken Hoffnung festzuhalten. Und jetzt haben sie sie gefunden. Tot, ermordet, aufs Brutalste aus dem Leben gerissen. Die junge Frau, die zuvor noch an Halloween ausgegangen war, die so ausgelassen gefeiert hatte und für den heutigen Freitag eigentlich mit ihren Freundinnen verabredet war und jemand, der einfach entschieden hat, dass ihr Leben nicht mehr weitergehen würde. Und auch wenn Meredith selbst nicht mehr verraten kann, was ihr angetan wurde und wer diese Person war, so spricht ihre Leiche eine eindeutige Sprache, was die Grausamkeit angeht, die ihr widerfahren sein muss. Merediths Körper liegt auf dem Boden in Rückenlage und ihr Unterkörper ist entkleidet. Die Jeans und Unterwäsche, die sie wahrscheinlich getragen hat, liegen auf dem Boden neben ihr. Unter ihrem Becken wurde ein Kissen platziert. Das Langarmshirt, das sie noch trägt, ist über ihre Brust angehoben und ihr weißer, blutbefleckter BH liegt ebenfalls neben ihr am Boden. Ihr Körper ist übersät von Verletzungen, blauen Flecken und tiefen Schnittwunden an ihrem Hals. Und um sie herum ist Blut. Wahnsinnig viel Blut. Blut auf dem Boden, an der Wand und auch Blutspritzer auf der Schranktür lassen sich mit bloßem Auge feststellen. Weitere blutige Handtücher sind auf dem Boden ausgebreitet. Blutige Schuhabdrücke, die auf Nike-Sneaker schließen lassen, bewegen sich im Zimmer und deuten den Weg in den Flur an. Neben den Blutspuren in Merediths Zimmer findet man weiteres Blut auf dem Badvorleger, in dem Bad, das sich Amanda und Meredith geteilt haben, und auch angetrocknetes Blut im Waschbecken. All das sind erste Beobachtungen, die nun von den Mitarbeitenden der Carabinieri festgehalten werden und die Ermittlungen offiziell beginnen lassen. Neben den Beamten streifen bald unzählige Menschen durchs Haus. Manche in weißer Schutzkleidung, die mit einer Pinzette unzählige Beweise in kleinen Tütchen verstauen. Andere in Zivil mit gezückten Notizbüchern oder einer Kamera in der Hand, die alles ganz genau festhalten soll und dabei helfen soll, herauszufinden, was hier wirklich passiert ist. Obwohl alles auf den ersten Blick danach aussieht, dass es sich hier um einen Einbruch gehandelt hat, bei dem Täter oder Täterin eingestiegen ist, um Wertgegenstände zu stehlen und dann möglicherweise von Meredith überrascht wurde, haben die Ermittler bei genauerem Hinsehen erste Zweifel an dieser Version. Wenn jemand einen Einbruch geplant hat, warum ist denn dann gar nichts weggekommen? Sie wissen zwar, dass sowohl Merediths Handys entwendet wurden, diese wurden ja später in einem Garten gefunden, und auch, dass Meredith Geld für ihre Miete abgehoben hat, das nun fehlt, aber sonst scheint ja nichts abhanden gekommen zu sein. Und das ist doch schon etwas ungewöhnlich, wenn man annimmt, dass die Person durch Philomenas Fenster eingestiegen ist, dort ein riesiges Chaos veranstaltet hat, aber rein gar nichts aus ihrem Zimmer mitgenommen hat. Sie notieren zwar, dass die Fensterscheibe zerschlagen ist und ein etwa 4 Kilogramm schwerer Stein inmitten des Zimmers gefunden wurde, aber irgendwas stimmt an diesem Bild nicht. Die erste Frage, die sich die Ermittler stellen, warum hatte man gerade Philomenas Zimmer ausgewählt? Nicht nur war dieses von der Straße einsehbar, es gab auch keinerlei Erhöhung unter dem Fenster, auf das ein Einbrecher hätte klettern können. Gegenüber von dem Fenster liegt zwar eine Mauer, aber um die Distanz von dieser zu ihrem Fenster zu überwinden, hätte man übermenschliche Kräfte besitzen müssen, so ihre Einschätzung. Und wenn man einen derartigen Parcours überwinden muss, würde man sich dann wirklich einen so schweren Stein aussuchen, wenn ein leichterer doch sicherlich auch gereicht hätte? Und wenn man diesen Stein benutzt hat, um die Scheibe kaputt zu machen, warum liegen dann die meisten Scherben im Rahmen selbst und auch einige draußen? Und wie kann das Fenster kaputt sein, aber die Fensterläden, die sich davor befunden haben, nicht? Fragen über Fragen, die einfach kein einheitliches Bild eines Einbruches ermöglichen. Nein, die Ermittler sind fest davon überzeugt, dass jemand einen Einbruch inszenieren wollte, um sie auf eine falsche Fährte zu locken. Aber warum? Um von der eigentlichen Motivation abzulenken, weil es möglicherweise doch jemand war, den Meredith ins Innere gelassen hat oder der vielleicht sogar einen Schlüssel besitzt? Das alles wirkt mit den fortschreitenden Ermittlungen immer wahrscheinlicher und während die Spurensicherung immer noch durch das Haus eilt, Blutspuren, Fingerabdrücke und auch Haare einsammelt und sogar die Haustür der Wohnungen im Erdgeschoss auftritt, haben sie schon ein klares Gefühl, in welche Richtung sich die Ermittlungen bewegen müssen. Eine Klarheit, die der Menschenansammlung, die sich mittlerweile vor dem Haus versammelt hat, bislang verwehrt bleibt. Merediths Freundinnen sind mittlerweile angekommen. Sie haben sich große Sorgen um Meredith gemacht, sind jetzt hier und möchten unbedingt bei den Ermittlungen helfen. Philomena und ihre Freunde warten ebenfalls draußen, verzweifelt auf Anweisungen. Amanda und Raffaele stehen etwas abseits. Sie halten sich in den Arm. Amanda blickt verunsichert hoch. Drei schnelle Küsse auf den Mund werden ausgetauscht, bis sie ihren Kopf wieder an die Brust ihres Freundes schmiegt. Sie alle warten auf Neuigkeiten, warten auf Informationen zu dem, was sich in der Villa zugetragen hat. Und damit stehen sie nicht alleine da. Auch wenn die Gegend, in der sich das Haus befindet, vielleicht nicht die sicherste ist, ist ein derartig grausamer Mord völlig unvorstellbar für die meisten. Und deswegen will natürlich jede Zeitung, jeder Nachrichtendienst der Erste sein, der über ein solch extremes Geschehen berichtet. Erste Schlagzeilen werden geformt, werden über Bildschirme gesendet und sollen hoffentlich bald durch mehr Details ergänzt werden. Es sind erste Meldungen, die nicht nur in Italien ihre Runden machen, sondern auch die Landesgrenzen verlassen und bald mehr als nur einen Kontinent zum Erschaudern bringen werden. In Großbritannien sitzt Merediths Mutter Aline vor dem Fernseher und erblickt eine solche Schlagzeile. Eine britische Studentin tot in Perugia gefunden. Obwohl kein Name und keine weitere Beschreibung folgt, schlägt ihr Kopf Alarm. Spricht man hier von ihrer Meredith? Nein, das kann nicht sein. Sie hatte doch gestern noch mit ihr gesprochen und ihr war überhaupt nichts Ungewöhnliches aufgefallen. Meredith war genauso gesprächig und gut drauf wie sonst auch. Nichts an ihrem Telefonat hätte ihr Anlass zur Sorge gegeben. Um den letzten Funken von Panik im Keim zu ersticken, greift Aline nach ihrem Telefon und wählt Merediths Nummer. Als sie nicht die Stimme ihrer Tochter, sondern nur die automatische Ansage vernehmen kann, füllt sich ihr Kopf mit Fragen. Was bedeutet das alles? Warum antwortet Meredith nicht? Was könnte es für eine Erklärung dafür geben? Es sind Fragen, die sie sich selbst nicht beantworten kann und deshalb auf Unterstützung ihres Ex-Mannes und Merediths Vater John baut. Als dieser von Aline verständigt wird und hört, welche schreckliche Nachricht sie da aufgeschnappt hat, versucht dieser, sie zunächst zu beruhigen. Perugia ist eine Studentenstadt. Es gibt unzählige junge Frauen, die sich genau diese Stadt ausgesucht haben und bestimmt sind nicht wenige von ihnen aus Großbritannien. Kein Grund zur Panik. Eine Einschätzung, die auch John irgendwann aufgeben wird, als auch seine Kontaktversuche zu Meredith unbeantwortet bleiben. Um sich endlich Gewissheit zu verschaffen, verständigt der gut vernetzte Journalist seine Kontakte beim Daily Mirror. Und man versichert ihm, Kontakt nach Italien aufzubauen und sich schnellstmöglich bei ihm zu melden. Schnellstmöglich, das ist ein ziemlich dehnbarer Begriff, der sich für einen Vater, der darauf wartet zu erfahren, ob seine Tochter ermordet wurde, wie eine Ewigkeit anfühlen muss. Das Warten, ob man den besten oder schlimmsten Tag seines Lebens verbringen würde, ob man das eigene Kind noch einmal lachen hören würde oder nicht. Aline und John hatten einen engen Kontakt zu Meredith. Sie und ihre Mutter haben so gut wie jeden Tag telefoniert. John hatte Meredith doch erst vor wenigen Wochen noch gesehen, als diese nach Großbritannien zurückkehrte, um ein paar Einkäufe zu erledigen. Er muss einfach hören, dass alles gut ist, dass es nicht Meredith ist, über die man da spricht, sondern jemand anders, ganz egal wie kalt sich das anhören mag. Als eine halbe Stunde später das Telefon klingelt, dauert es eine kurze Zeit, bis der befreundete Journalist mit der Sprache herausrücken kann. Der Name, der in Italien seine Runden macht, ist Meredith, sagt er schließlich. Eine Nachricht, die John den Boden unter den Füßen wegzieht. Und auch wenn nur wenige Details feststehen, wenn kaum Informationen bekannt sind, trifft John eine Entscheidung. Er muss nach Italien, muss zu seiner Tochter, will ein letztes Mal bei ihr sein. Dass nur Stunden nachdem man Merediths Leiche gefunden hat, ihr Zimmer und das Haus als Tatort deklarierte, sich binnen kürzester Zeit eine ganze Schar an Menschen davor zusammenfand und bereits erste Pressevertreter ihre Schlagzeilen formulierten, das baut natürlich nur zusätzlichen Druck auf die Ermittler aus. Ein solch brutaler Mord in ihrer kleinen Stadt, der muss schnell gelöst werden, um eine Panik und mögliche Kritik verhindern zu können. Sie müssen schnell handeln, müssen den oder die Verantwortlichen schnell dingfest machen, damit alle aufatmen können. Um diesen Schritt gehen zu können, fehlen ihnen aber noch allerhand Puzzlestücke und die Antworten auf viele ihrer Fragen scheinen in unglaublicher Ferne zu liegen. Wer hat Meredith getötet? Warum würde man sowas tun? Und was hat sich im Haus genau abgespielt? Um zumindest erste vorsichtige Antworten auf diese Fragen erhalten zu können, werden einige der am Tatort anwesenden Personen aufs Revier gebracht, um dort ihre Aussagen aufnehmen zu können. Der Warteraum auf der Polizeistation ist jetzt mit vielen Menschen gefüllt, aber auch mit vielen Emotionen. Trauer, Überforderung, Stress, Ratlosigkeit, Lachen, Weinen. Es ist ein Schauspiel, das zeigt, wie unterschiedlich Menschen auf derartige Ausnahmesituationen reagieren. Merediths Freundinnen wirken verzweifelt, lassen ihren tränenfreien Lauf und beginnen darüber zu spekulieren, was passiert sein könnte. »Ich hoffe, sie musste nicht leiden«, sagt eine von ihnen, die sich daraufhin einen trockenen Kommentar von Amanda abholt. Ihr wurde die Kehle aufgeschlitzt. Eine Feststellung, die ihre Frage damit wohl beantworten müsste und Amanda einige kritische Blicke beschert. Nicht nur, weil sie hier so kühl antwortet, sondern weil ihr ganzes Verhalten für sie überhaupt nicht normal wirkt. Während sie alle weinen, kuscheln sie und Raffaele immer zu. Sie albern herum, lachen, scheinen das alles gar nicht ernst zu nehmen. So reagiert man doch nicht, wenn ein lieber Mensch gestorben ist. Diese angespannte Stimmung würde auch noch für einige Zeit anhalten. Denn so viele Menschen zu befragen, das dauert natürlich. Es ist ein Marathon des Wartens, den jeder auf ganz unterschiedliche Art und Weise nutzt. Manche telefonieren mit Freunden und Bekannten, halten sie auf dem Laufenden. Andere warten mit müdem Blick darauf, dass ihr Name aufgerufen wird. Und Amanda nutzt die Zeit, um ihren Körper mit ein paar Yoga-Posen in Bewegung zu bringen. Und dabei ist es vor allem sie, an deren Aussage man besonders interessiert ist. Schließlich war es Amanda, die das Haus alleine betreten hat und schließlich ihrem Freund Philomena und auch den Ermittlern von den Beobachtungen berichtete. Und jetzt soll sie all das mit jedem noch so kleinen Detail erneut zu Protokoll geben. Und genau das tut Amanda natürlich auch. Amanda sagt, sie hatte Meredith das letzte Mal am Donnerstag, dem 1. November, gesehen. Sie und Raffaele hatten zu Mittag gegessen, als Meredith aus dem Haus ging und sich mit einem kurzen Ciao verabschiedete. Etwa eine Stunde später machten sich die beiden auf den Weg und liefen die 10 Minuten zu Raffaeles Wohnung, in der sie den Abend verbringen wollten. Große Pläne hatten sie nicht geschmiedet, schließlich sollte Amanda an diesem Abend eigentlich noch im Lichik arbeiten. Zu ihrer Überraschung erhielt sie dann ein SMS von Patrick, der erklärte, dass es relativ ruhig sei und sie deshalb nicht kommen müsse. Eine positive Überraschung, über die sich Amanda zu freuen schien. Ein schnelles »See you later«, »Gute Nacht« ins Handy tippte und sich auf einen ruhigen Abend mit ihrem Freund freute. Die beiden aßen zu Abend. Beim Kochen stellten sie fest, dass ein Wasserrohr kaputt zu sein scheint und sich deswegen eine Wasserlache in der Küche ausgebreitet hatte, entschieden jedoch, sich darum am nächsten Tag zu kümmern. Auf Raffaeles Computer schauten sie dann einen von Amandas Lieblingsfilmen, die fabelhafte Welt der Amelie, rauchten ein Joint, hatten Sex und schliefen irgendwann ein. Gegen 10.30 Uhr wachten die beiden auf und Amanda entschied, nach Hause zu gehen, um dort ein paar saubere Sachen anzuziehen und sich zu duschen. Als sie dort gegen 11 Uhr ankam, war sie ein wenig überrascht, dass die Haustür offen stand. Eigentlich waren sie und ihre Mitbewohnerin sehr bedacht darauf, die Tür abzuschließen. Diese war nämlich kaputt und würde ansonsten bei einem stärkeren Windstoß einfach aufgehen. Wenn sie aber mal kleinere Erledigungen machten und wussten, dass sie gleich wiederkommen würden, dann blieb die Tür auch mal offen. Weshalb Amanda nach Betreten der Wohnung diese auch nicht abschloss, weil sie dachte, dass, wer auch immer sie offen gelassen hatte, ja gleich zurückkäme. Wie sonst auch, rief Amanda in die Wohnung hinein, kündigte damit ihre Ankunft an und wurde nur mit Stille konfrontiert. War niemand zu Hause? Fragte sie sich und trat vorsichtig ein, blickte sich um. Die Zimmertüren von ihr und Laura waren offen, Philomenas und Merediths Türen waren verschlossen und auf die Gefahr hin, dass die beiden vielleicht noch schlafen würden, entschied sich Amanda leise in ihr Zimmer zu schleichen, sich dort auszuziehen und schnell unter die Dusche zu hüpfen. Wie immer nutzte sie das Badezimmer, das sie sich mit Meredith teilte und das zwischen ihren beiden Zimmern lag. Als sie dann frisch geduscht das Badezimmer betrat, wunderte sie sich zuerst darüber, dass sie gar keine Handtücher vorfinden konnte. Und das sollte nicht das Einzige bleiben, das Amanda verwirrt zurückließ. Auf der Duschmatte, die sie jetzt mit nackten Füßen betreten hatte, befand sich eine leichte Blutspur und auch im Waschbecken konnte sie einige kleine Bluttropfen erblicken. Woher kamen diese Blutspuren bloß? Hatte sie etwa geblutet, überlegte Amanda. Sie hatte sich ja vor nicht allzu langer Zeit ihre Ohrlöcher gestochen. War das die Ursache für das Blut? Nein, entschied sie schließlich selbst. Schließlich war das doch etwas zu viel Blut und die Tropfen waren ja schon angetrocknet, konnten also nicht gerade erst aus ihren Ohren getropft sein. Sonderlich viel Gedanken machte sich Amanda nach diesem ersten Gedankenprozess aber nicht. Schließlich gab es einige mögliche Erklärungen für Blutspuren in einem reinen Frauenhaushalt und das auch noch 2 Tage nach Halloween, ein Tag, an dem einige von ihnen mit Kunstblut herumgespielt hatten. Sicherlich gäbe es eine ganz einfache Erklärung dafür, warum jemand die Spuren nicht entfernt hatte und das Bad so zurückgelassen hatte. Unbeirrt eilte Amanda darauf hin und bekleidet in ihr Zimmer, zog sich frische Kleidung an und ging in das zweite Badezimmer der Wohnung, das Philomena und Laura nutzten, um sich dort mit ihrem Föhn die Haare zu trocknen. Nachdem sie das getan hatte, fiel ihr Blick auf die Toilette. Und diesmal übermannte Amanda ein ungutes Gefühl, das sie nicht einfach ignorieren konnte. Irgendjemand hatte hier sein Geschäft verrichtet und nicht abgespült. Und das hätte wirklich keine der Frauen getan. Da war sie sich sicher. War also jemand anderes in der Wohnung gewesen? Und vor allem, bestand die Möglichkeit, dass die Person vielleicht immer noch anwesend war? Alarmiert griff Amanda nach einem Wischmopp. Schließlich hatte sie Raffaele versprochen, diesen mitzunehmen, um die Wasserlache der letzten Nacht aufzuwischen, und machte sich schnell auf den Weg zu ihrem Freund. Dort berichtete sie Raffaele von der offenen Tür, von dem Blut im Bad und auch der ungespülten Toilette. Auch er fand das ganz schön befremdlich und ermutigte Amanda dazu, ihre Mitbewohnerin anzurufen. Als erstes versuchte sie es bei Meredith, die jedoch nicht ranging. Als Amanda dann Philomena erreichte, erklärte diese ihr, dass sie selbst die Nacht bei ihrem Freund verbracht hatte und Laura in Rom sei und deswegen nur Meredith in der Wohnung sein könnte. Als Amanda schilderte, was sie in der Wohnung vorgefunden hatte, war Philomena sofort besorgt, fragte nach Meredith und bat Amanda darum, nochmal nach dem Rechten zu sehen. Das hätten sie und Raffaele sowieso gerade vorgehabt, versicherten sie ihr und versuchten davor, noch ein weiteres Mal Meredith telefonisch zu erreichen und wählten sowohl ihre englische als auch italienische Nummer, jedoch ohne Erfolg. Als sie dann die Wohnung gemeinsam betreten hatten, wirkte auf den ersten Blick alles wie immer. Die Küche und das Wohnzimmer waren aufgeräumt, hier wirkte nichts gestört. Als Amanda jedoch die Tür zu Philomenas Zimmer öffnete, bildete sich hier ein ganz anderes Bild ab. Ihre Kleidung war im Zimmer verteilt, das Fenster eingeschlagen und inmitten des Raums lag ein großer Stein. Auf den ersten Blick schien nichts zu fehlen und so ging Amanda dann zunächst in Lauras und ihr eigenes Zimmer, um sich ebenfalls zu vergewissern, dass nichts abhanden gekommen ist. In diesen beiden Räumen gab es keinerlei Hinweise auf einen Einbruch. Anschließend klopfte sie vorsichtig an Merediths Tür, sanft, weil sie immer noch annahm, dass diese womöglich schlafen würde. Als keine Antwort aus dem Inneren drang, klopfte Amanda vehementer und rief irgendwann den Namen ihrer Mitbewohnerin. Aber nichts rührte sich. Um sicherzugehen, dass Meredith wirklich nicht da war, ging Amanda auf die Terrasse und versuchte so einen Blick durchs Fenster zu erlangen. Jedoch war das leichter gesagt als getan und egal wie sehr sie sich verrenkte, sie konnte einfach nicht ins Innere blicken. Sie eilte daraufhin zum Haus ihrer Nachbarn, klopfte an die Tür, um herauszufinden, ob die möglicherweise einen Einbruch beobachtet hätten, aber auch hier blieb ihr Klopfen unbeantwortet. Als letzten verzweifelten Versuch, etwas Licht ins Dunkel zu bringen, versuchten sie und Raffaele Merediths Tür einzutreten, scheiterten jedoch daran und entschieden, dass es nun Zeit wäre, Hilfe zu holen. Unsicher, wie man in einem solchen Fall vorgehen sollte, wandte sich Raffaele an seine Schwester, die bei den Carabinieri angestellt war, und als er ihr alles geschildert hatte, bestätigte, dass sie dringend die 112 wählen müssten, um die Polizei zu verständigen. Auch Amandas Mutter, die nun der unsicheren Stimme ihrer Tochter gelauscht hatte, riet sie an, die Polizei zu kontaktieren. Weil Raffaeles Italienisch natürlich um Vielfaches besser war als das von Amanda, wandte er sich an den Notruf und erklärte in zwei kurzen Telefonaten, dass sie glaubten, dass jemand eingebrochen wäre, dass ein Fenster eingeschlagen wurde und dass sie eine der Mitbewohnerinnen nicht erreichen können. Als nur wenige Minuten nach ihrem Anruf zwei uniformierte Männer auftauchten, nahm Amanda erst an, dass es sich hier um die bestellte Polizei handeln würde. Dass es sich hier stattdessen um die Postal Police handelte, die da war, weil sie zwei Handys auf dort gemeldete Mitbewohnerin gefunden hatten, wurde ihnen erst später erklärt. Und dann ging alles so schnell. Sie stand mit Raffaele draußen, als sie Philomenas Schrei hörte. Amanda wollte ins Innere eilen, wurde von Raffaele jedoch zurückgehalten. Sie hatte nicht das schreckliche Ausmaß der Tat ansehen müssen. Sie hatte nicht das viele Blut und Meredith gesehen. In ihrem Kopf haben sich nicht die Bilder eingebrannt, die die Köpfe vieler Beteiligter heimsuchen und kurz darauf auch in einem ersten vorläufigen Autopsiebericht zusammengefasst werden. Eine Autopsie ist in gewisser Hinsicht immer eine Momentaufnahme, aufgenommen durch die Linse eines hoffentlich objektiven Betrachters. Dieser analysiert und interpretiert die vorliegenden Verletzungen, kann erste Andeutungen auf Todeszeitpunkt und Todesursache machen und dadurch natürlich auch wichtige Informationen, was das Tatwerkzeug angeht, liefern. Es ist eine Momentaufnahme, weil diese oftmals mit weiteren Ermittlungsfortschritten noch geformt werden kann und auch aus unterschiedlichen Perspektiven unterschiedlich ausgewertet werden kann. In diesem Fall würden sich einige Parteien dieselben Befunde anschauen und zu unterschiedlichen Erkenntnissen kommen. Und der Bericht würde mit der Zeit auch verändert und ergänzt werden, weshalb die Betonung auf den vorläufigen Teil hier immens wichtig ist. Ein gutes Beispiel dafür ist, dass in dem allerersten Bericht keine Sprache von sexualisierter Gewalt ist und das, obwohl man bereits erste Beobachtungen gemacht hatte, die darauf hindeuten würden. Nicht nur, was die Position angeht, in der man Meredith vorgefunden hat, sondern auch Anzeichen an der Leiche, wie zum Beispiel blaue Flecken und Verletzungen an den Oberschenkeln und auch ein geweiteter Analbereich. Diese Beobachtungen würden in anderen Berichten anders interpretiert werden und dann auch Erwähnung finden. Schauen wir uns jetzt aber erstmal die Momentaufnahme an, die Gerichtsmediziner Luca Lalli niedergeschrieben hat und die damit den ersten Eindruck der Verletzungen vermittelt. Er notiert 3 Schnittverletzungen auf der rechten Seite des Halses, unterhalb des Ohrs. Diese sind horizontal ausgerichtet. Eine größere, klaffende Wunde mit einer Länge von ca. 7 cm wurde auf der linken Seite des Halses festgestellt. Diese Wunde hatte für einen enormen Blutverlust gesorgt und dazu geführt, dass Blut in die Atemwege gelangen konnte. Das Blut ist dann bis ins Innere gelangt und auch aus Mund und Nase gedrungen. Andere kleinere Schnittverletzungen werden im Hals- und Gesichtsbereich sowie auf den Händen festgestellt. Neben diesen Verletzungen werden auch einige Hämatome auf dem Gesicht, dem Hals, dem linken Ellenbogen, dem rechten Unterarm, der rechten Hand, dem linken Oberschenkel, im Brustbereich und auch am Kopf vorgefunden. Während zunächst von etwa 16 Hämatomen und 7 Schnittverletzungen gesprochen wurde, würde sich diese Zahl in späteren Berichten auf insgesamt über 40 erhöhen. All diese Verletzungen werden dann anschließend interpretiert. Aufgrund der unterschiedlichen Tiefen der Verletzung geht man zunächst einmal davon aus, dass 2 unterschiedliche Messer als Tatwaffe genutzt wurden. Außerdem lassen die kleinen Verletzungen an den Händen darauf schließen, dass es einen Kampf gegeben hat und Meredith sich gewehrt haben muss. Die blauen Flecken im Gesicht deuten zudem darauf hin, dass jemand mit festem Händedruck versucht hatte, Meredith Mund und Nase zuzudrücken. Als Todesursache wird ein Erstickungstod für am wahrscheinlichsten gehalten, der entweder durch das viele Blut oder durch das Abdrücken der Sauerstoffzufuhr eingetreten ist. Es war kein schneller Tod, würde man angeben, sondern Meredith wird wohl noch mehrere Minuten am Leben gewesen sein, nachdem man ihr die tiefe Wunde am Hals zugefügt hat. Der Todeszeitpunkt würde, wie einige andere Punkte, nicht nur heiß diskutiert, sondern auch immer wieder korrigiert werden. Weil man am Tatort nicht die Temperatur der Leiche gemessen hat, kann dieser nur noch anhand von anderen Merkmalen bestimmt werden. Eine große Rolle spielen dabei zum Beispiel Sichtungen der betroffenen Person bzw. andere Lebenszeichen, wie zum Beispiel Merediths Telefonhistorie und auch allgemeine Zeugenaussagen. Außerdem wurde der Mageninhalt analysiert, der darauf hindeutet, dass Meredith innerhalb weniger Stunden nach ihrer Heimkehr umgekommen sein muss. Was die genaue Uhrzeit angeht, würden sich die Geister scheiden. Die Ermittler und die Staatsanwaltschaft würden zunächst von 10 Uhr und später 23:30 abends sprechen, während andere kritisieren, dass sie sich dabei auf Aussagen Einzelner verlassen und man eigentlich mit einem viel größeren Zeitfenster rechnen müsste. Was den genauen Tatablauf angeht, haben die Ermittler aber bereits eine konkrete Vorstellung. Sie glauben, dass Meredith nach Hause gekommen ist und dort auf Täter oder Täterin getroffen ist. Sie denken nicht, dass es sich hier wirklich um einen Einbruch gehandelt hat und dass dieser nur inszeniert wurde, um sie auf eine falsche Fährte zu locken und dass es sich eigentlich um jemanden handelt, den Meredith gekannt hat oder der sogar einen Schlüssel zur Wohnung besessen hat. Nicht nur, weil sie nicht glauben, dass sich jemand wirklich durch Philomenas Fenster Eintritt verschafft hat, sondern weil der Umstand, dass man eine Bettdecke über die Leiche gelegt hatte, für sie dafür spricht, dass jemand Reue gezeigt hat und bzw. oder das Opfer gekannt haben könnte. Das bedeutet, dass man sich jetzt also nicht nach einem Gelegenheitsdieb umschaut, sondern im näheren Umfeld des Opfers. Und da kommen auch die 4 jungen Männer aus dem Erdgeschoss ins Spiel, von denen einer ja auch eine romantische Beziehung zu Meredith gepflegt hatte. Nachdem man die Wohnung von Meredith und den anderen inspiziert hatte, war man auch nach unten in die Wohnung der Männer gegangen und hatte dort die Tür eingeschlagen und einige interessante Beobachtungen gemacht. Die Wohnung war zum einen ziemlich unordentlich und man konnte einige Blutspuren sichern. War es also möglicherweise einer von ihnen gewesen? Vielleicht sogar Giacomo selbst, der einen Streit mit Meredith hatte? Nein, alle vier Männer können ein wasserdichtes Alibi präsentieren, das auch einer Überprüfung standhält. Denn sie alle waren zum Tatzeitpunkt nicht in Perugia, haben das lange Wochenende für Familienbesuch genutzt und können es daher nicht gewesen sein. Zudem würde sich das gefundene Blut als das einer Katze herausstellen. Also falscher Alarm. Trotzdem lässt man sich nicht von ihrer Annahme abbringen und sucht weiter nach jemandem, der Meredith gekannt haben könnte. Man spricht mit den anderen Gästen der Halloween-Party, auf der Meredith war, überprüft einen Mann, der Interesse an ihr bekundet hat und sich auffällig verhalten hat und wird doch niemanden finden, der wirklich in Frage kommt. Zwei von Merediths Mitbewohnerinnen, Laura und Philomena, werden ebenfalls ausgeschlossen. Laura war zum Tatzeitpunkt in Rom auf einer Geschäftsreise und Philomena hatte die Tage bei Familie und anschließend bei ihrem Freund in einem Vorort von Perugia verbracht. Und so bleibt am Ende nur eine einzige Person übrig. Eine, die ihnen schon von Anfang an ein ungutes Gefühl bereitet hat. Die eine Mitbewohnerin, deren Alibi leicht zu entkräften wäre. Amanda Knox. Die 20-Jährige, die den Ermittlern erklärt hat, dass sie die Nacht bei ihrem Freund Raffaele verbracht hat, die geduscht hat, obwohl sich Blut im Bad befunden hat und die sich einfach unglaublich auffällig verhält, die gar nicht trauert, keine Träne vergießt, sondern alles herunterzuspielen scheint. Wer würde bitte nach dem Eintreffen der Polizei turtelnd und knutschend vor dem Haus stehen, während alle um sie herum trauern, weil sie herausgefunden haben, dass Meredith tot ist? Wer würde auf dem Polizeirevier herumalbern und ein Rad schlagen, während andere vor sich hintrauern? Wer würde andere in ihrer schlimmsten Verzweiflung auch noch ankeifen und betonen, wie grausam Meredith ums Leben gekommen ist? Nicht nur die Ermittler haben Amandas und Raffaeles Verhalten skeptisch beäugt. Auch Merediths Freundinnen hatten von Anfang an kein gutes Gefühl. Nicht nur, was Amandas Verhalten nach der Tat betraf, sondern auch davor. Sie erklärten den Ermittlern, dass Meredith und Amanda sich ganz und gar nicht ausstehen konnten. Denn Amanda war unordentlich, ließ ihre Sextoys und Kondome herumliegen, sie war zu laut und Meredith war das immer unangenehm gewesen. Die beiden hatten überhaupt keinen Draht zueinander, sagen sie. Und das, obwohl Meredith sie zu Beginn ja auch noch mitgebracht hatte und versucht hatte, Amanda zu integrieren. Aber die beiden waren wohl einfach zu unterschiedlich und haben sich deshalb oft in die Haare bekommen. War das also der mögliche Grund für eine derart furchtbare Tat gewesen? Ein eskalierter Streit? Zwei Frauen, die zu unterschiedlich waren? Die sympathische Meredith und die laute Amanda? Ist Amanda wirklich die kaltblütige Mörderin mit den Eisaugen? Ja, schreit das Bauchgefühl der Ermittler, die für diese Annahme jetzt nur noch einen handfesten Beweis brauchen. Und so bauen sie nicht nur den Druck auf Amanda, sondern auch auf Raffaele auf. Denn wenn es stimmt, was sie da annehmen, wenn Amanda wirklich für Merediths Tod verantwortlich ist, dann muss er ja mit ihr unter einer Decke stecken. Schließlich hat er ihre Version der Geschehnisse untermauert, hat bestätigt, dass sie bei ihm war und dass sie den Abend gemeinsam verbracht haben und sie erst in den Morgenstunden wieder aufgebrochen ist. Es ist eine Version, von der beide nie abgekommen sind, egal wie oft sie die Schilderung wiederholen mussten. Und doch glauben die Ermittler fest daran, dass das alles irgendwann bröckeln würde, dass sich Lücken in ihren Geschichten ausbreiten würden und damit endlich Platz für die Wahrheit wäre. Am 5. November, also 3 Tage, nachdem man Merediths Leiche gefunden hatte, halten die Ermittler dann endlich etwas in den Händen, das vor allem Raffaele dazu motivieren soll, mit der Wahrheit herauszurücken. Denn die Analyse von Amandas und Raffaeles Handys hat ein paar Unstimmigkeiten in ihrer Version zutage gefördert. Beim Durchblättern der Analyse war den Ermittlern zuerst aufgefallen, dass beide Handys ungefähr zur selben Uhrzeit ausgeschaltet wurden. Das war am Abend gegen 8:30. In der Vergangenheit hatten die beiden ihre Handys immer erst viel später ausgeschaltet. Warum war es ihnen also wichtig gewesen, dass die am Tattag bereits vorher aus waren? Und warum wurde Raffaeles Handy um 6 Uhr morgens dann wieder angeschaltet? Er soll doch laut eigener Aussage bis nach 10 Uhr geschlafen haben. Hatte er sie angelogen? Das möchten die Ermittler nun herausfinden und laden ihn deshalb am 5. November aufs Revier ein. Weil Raffaele an diesem Tag noch unterwegs war, trifft er erst nach 22 Uhr ein mit Amanda im Schlepptau. Das Paar hatte die letzten Tage immer zusammen verbracht. Ein Umstand, der den Ermittlern ganz schön komisch vorkam. Sie erinnern sich noch an die Worte eines Verkäufers, der zu Protokoll gegeben hat, dass die beiden bei ihm Unterwäsche gekauft haben. Das war kurz, nachdem man entschieden hatte, das Haus weiterhin als Tatort zu behandeln und deswegen keine der Mitbewohnerinnen ins Innere zu lassen. Beim Einkaufen verhielt sich das Paar ganz schön seltsam. Sie haben immerzu geknutscht und sogar davon gesprochen, später heißen Sex haben zu wollen. Waren die beiden einfach nur eiskalt und abgebrüht, fragen sich die Ermittler. Oder verbrachten die beiden so viel Zeit miteinander, um nicht von ihrer Version der Geschehnisse abzukommen, um sicherzustellen, dass ihr Alibi nicht ins Wanken gerät. Jetzt, in einem getrennten Verhör, würde sich herausstellen, wie sicher das Alibi wirklich ist. Raffaele wird zuerst in einem Verhörraum gebracht und hier herrscht eine eisige Stimmung. Es gibt kein Good, kein Bad Cop, sondern nur Cops, die langsam aber sicher ihre Geduld verlieren. Sie möchten Antworten auf die Fragen, was es mit ihrem, in ihren Augen, wackeligen Alibi auf sich hat. Warum haben sie ihre Telefone gleichzeitig ausgestellt? Warum hat er gelogen, als er gesagt hat, er hätte so lange geschlafen, wenn er doch offensichtlich um 6 Uhr wach war? Ist sich Raffaele wirklich sicher, dass Amanda bei ihm war? Könnte sie nicht auch für ein paar Stunden weg gewesen sein? Lügt er für sie? Während Raffaele zuerst noch klare Antworten geben kann, erklärt, dass sie die Handys wahrscheinlich ausgestellt haben, um beim Sex nicht gestört zu werden, wird er mit der Zeit, die vergeht, immer unsicherer. Es ist spät, er ist müde, er hat keinen Rechtsbeistand und versucht, so gut es geht, die Tage vor der Tat und sein Handeln zu rekonstruieren. War der 1. November ein Dienstag oder Donnerstag? Fragt er die Ermittler und überlegt. Wenn es ein Donnerstag wäre, ja, dann würde Amanda ja arbeiten. Dürfe er mal einen Blick auf den Kalender werfen? Das würde seiner Erinnerung bestimmt auf die Sprünge helfen. Eine Bitte, die ihm versagt wird. Also überlegt er weiter unter stetiger Motivation und Anleitung der Ermittler. Raffaele zeigt sich frustriert darüber, dass seine Erinnerungen so schwammig sind. Er wünscht sich, er hätte keinen Joint geraucht, dann wäre das alles so viel einfacher und die Tage würden nicht einfach so verschwimmen. Um 3.30 Uhr morgens wird dann ein Bericht formuliert und von Raffaele unterschrieben. In diesem halten die Ermittler fest, dass Raffaele bestätigt, dass Amanda nicht bei ihm war, dass sie am Tattag gegen 9 Uhr abends aufgebrochen ist und die Nacht über nicht in seiner Wohnung war. Das Finale eines stundenlangen Verhörs, in dem man ganz genau das hören wollte. Dass das Alibi nie existiert hat, dass er gelogen hat, um seine Freundin zu schützen und man das nun endlich beweisen kann. Dass sich der neue Ablauf komischerweise mit dem des Paares vom 31. Oktober gleicht, dass die genannten Uhrzeiten mit denen von Halloween übereinstimmen, scheint den Ermittlern nicht aufgefallen zu sein. Und während Raffaele also sein eigenes Urteil besiegelt, ohne das wirklich zu ahnen, passiert etwas ganz Ähnliches in einem anderen Raum, in dem Amanda mit ähnlichem Druck konfrontiert wird. Sie wird an diesem Abend von insgesamt 12 Ermittlern und Ermittlerinnen verhört werden. Die meisten dieser Gespräche finden auf Italienisch statt, eine Sprache, die Amanda immer noch so viel fremder ist als ihre Muttersprache. Genau wie Raffaele hat Amanda keinen Rechtsbeistand bei sich. Auf diesen angesprochen hatte man ihr gesagt, dass das alles nur noch viel schlimmer machen würde. Warum man derartig viele Menschen mitten in der Nacht einsetzen würde, ist eine Frage, die sich viele Menschen stellen werden. War es Taktik, war es kalkuliert oder bloß eine Frage der Effizienz? Hatte man das Gefühl, damit schneller ans Ziel zu kommen und Amanda die Antworten zu entlocken, die man selbst bereits zu kennen schien? Und zwar, dass sie nicht die Nacht mit Raffaele verbracht hat, sondern mit jemand ganz anderem. Und dafür haben sie einen Beweis, den sie Amanda auch präsentieren können. Ihre eigene SMS, geschrieben an ihren Chef Patrick Lumumba. "See you later", schrieb sie ihm auf Italienisch. Der Beweis, dass sie ein Treffen mit ihm ausgemacht hat. Als Amanda erklärt und auch von einer Übersetzerin an die Ermittler übermittelt wird, dass dies bloß eine Floskel sei, die keinesfalls für eine feste Verabredung steht, glaubt man ihr nicht. Wieso würde sie bitte schreiben, dass man sich später sehen würde, wenn ja gar kein Plan bestanden hätte und, ganz im Gegenteil, man sich ja eben nicht sehen würde? Was hatte Amanda zu verbergen? Warum erklärte sie ihnen nicht endlich, was wirklich geschehen ist? Es ist eine Frage, die in den Stunden, die vergehen, immer und immer wieder gestellt wird und auf die sie dann auch eine Antwort bekommen, mit der sie zufrieden sind. Diese Antwort wird dann um 1.45 Uhr in einem Protokoll zusammengefasst werden. Und dort steht: Letzten Donnerstag, den 1. November, ein Tag, an dem ich eigentlich arbeiten würde, habe ich, während ich bei meinem Freund Raffaele war, um 20.30 Uhr eine Nachricht von Patrick auf meinem Handy bekommen, in der er sagt, dass der Pub an diesem Abend geschlossen bleiben würde, weil niemand da sei und ich deshalb nicht arbeiten müsse. Ich antwortete, dass wir uns umgehend treffen würden und erklärte meinem Freund, dass ich zur Arbeit gehen würde. Ich möchte betonen, dass ich an dem Nachmittag einen Joint mit Raffaele geraucht habe und deswegen etwas durcheinander war, weil ich eigentlich keine Betäubungsmittel oder harten Drogen konsumiere. Ich habe Patrick kurz danach auf dem Basketballplatz auf der Piazza Grimana getroffen und wir sind nach Hause gegangen. Ich erinnere mich nicht daran, ob Meredith schon da war oder erst später kam. Ich finde es schwer, mich an diesen Moment zu erinnern, aber Patrick hatte Sex mit Meredith, in die er verliebt war, aber ich erinnere mich nicht, ob Meredith zuvor bedroht wurde. Ich erinnere mich vage daran, dass er sie getötet hat. Um 5.45 Uhr wird ein weiteres Dokument angefertigt, eins, das nicht nur von der anwesenden Ermittlerin, sondern auch von Staatsanwalt Giuliano Minini unterschrieben ist. Zum einen wird hier festgestellt, dass Amanda alle Informationen spontan zu Protokoll geben lässt, dass sie sich während ihrer Erzählungen immer wieder an den Kopf greift und mit dem Kopf schüttelt und dass sie, obwohl sie der italienischen Sprache mächtig sei, eine Übersetzerin zur Seite gestellt bekommen hat. Inhaltlich wird ergänzt, dass Amanda einen Schrei gehört haben soll, nachdem Patrick und Meredith in ihr Zimmer verschwunden waren, dass sie sich nicht erinnern kann, dass Raffaele anwesend war und nur weiß, dass sie bei ihm aufgewacht ist und dass Patrick sie am nächsten Tag gefragt hätte, was die Polizei von ihr wissen wollte. Mit allen Unterschriften gesetzt, scheint nun also klar zu sein, was sich abgespielt hat und vor allem, wer Meredith getötet hat. Alle drei, die in diesem Szenario eine Rolle spielen, Amanda, Raffaele und Patrick, werden festgenommen und ins Gefängnis gebracht. Die Ermittler haben endlich die Schuldigen gefasst. Perugia kann aufatmen. Case closed, würde man überspitzt sagen, auch wenn die Ermittlungen damit noch lange nicht zu Ende sind. Trotzdem wägt man sich in der Sicherheit, die Wahrheit herausgefunden zu haben. Einen Tag später ist dieses Gefühl nicht bei allen allgegenwärtig. Amanda selbst ist sich nicht sicher, dass die Worte, unter die sie ihre Unterschrift gesetzt hat, wirklich wahr sind. Und diesen Zweifel bringt sie dann auch im Gefängnis, handschriftlich, auf Papier und lässt ihn am 6. November an die Staatsanwaltschaft übermitteln. Das Schreiben beginnt sie mit folgenden Worten. Das ist alles sehr seltsam für mich. Ich weiß, dass das, was geschehen ist, für alle genauso unverständlich ist wie für mich. Mir wurde gesagt, dass man Beweise dafür hätte, dass ich an dem Ort war, an dem meine Freundin getötet wurde. Das ist etwas, hätte man mich vorher gefragt, das unmöglich sei. Ich weiß, dass Raffaele Beweise gegen mich geliefert hat und gesagt hat, dass ich ihn in der Nacht noch verlassen hätte. Aber lasst mich Folgendes sagen. In meinem Kopf sind einige Erinnerungen klar und andere verschwommen. Meine Version der Geschehnisse sieht wie folgt aus. Amanda bezieht sich nun auf die allererste Version, die sie geschildert hat, von der sie danach auch nicht abgekommen ist, bis sie am 5. November eine ganze Nacht lang verhört wurde. Das ist die Version, in der sie bei Raffaele war, die beiden einen Film geschaut haben und dann ins Bett gegangen sind, weil sie eine Nachricht von Patrick erhielt, in der ihr mitgeteilt wurde, dass sie nicht mehr zur Arbeit müsse. Sie erklärt, dass sie versteht, dass das nicht mit Raffaeles Aussage zusammenpasst und dass die Erinnerungen an die ganze Zeit, die sie in der Wohnung verbracht haben, auch nicht ganz klar sind. Sie hat vielleicht gelernt, E-Mails beantwortet, vielleicht haben sie einfach nur in seinem Zimmer relaxed, schreibt sie. Alles ist so verschwommen, weil sie einen Joint geraucht haben. Aber sie glaubt, dass nichts Besonderes passiert wäre. An einige Details erinnert sie sich laut dem Schreiben aber genau. Zum Beispiel, dass sie spät zu Abend gegessen haben, dass sie lange geduscht hat, dass Raffaele ihr die Haare gekämmt hat und dass das Rohr unter dem Spülbecken kaputt war und dass sie erklärt hatte, dass sie am nächsten Tag den Wischmopp aus ihrer Wohnung holen würde. Zu dem Geständnis schreibt sie Folgendes. Bezüglich des Geständnisses, hier in Anführungszeichen, das ich letzte Nacht gemacht habe. Ich möchte klarstellen, dass ich stark an dem Wahrheitsgehalt meiner Worte zweifle. Diese wurden unter starkem Stress, Schock und extremer Müdigkeit getroffen. Mir wurde nicht nur gesagt, dass ich festgenommen werden würde und man mich für 30 Jahre wegsperren würde, sondern ich wurde auch auf den Kopf geschlagen, wenn ich mich nicht richtig erinnert habe. Ich verstehe, dass die Polizei viel Druck verspürt, also verstehe ich, dass sie mich so behandelt haben. Das Szenario, das sie und Patrick zusammenbringt, eins, das sie beschrieben und unterschrieben hat, sei laut Amanda wie eine Szene aus einem Traum gewesen. Sie ist sich unsicher, ob es Dinge sind, die tatsächlich passiert sind oder nur der Versuch, die Fragen zu beantworten, die man ihr da gestellt hat. Sie beendet ihr Schreiben mit den Worten: Wenn es noch Stellen gibt, die keinen Sinn ergeben, bitte fragt mich. Ich gebe mein Bestes, genau wie ihr es tut. Bitte glaubt mir das, auch wenn ich verstehen kann, wenn ihr das nicht tut. Alles, was ich weiß, ist, dass ich Meredith nicht getötet habe und so ist das Einzige, wovor ich mich fürchten muss, Lügen. Amanda würde später einige der Vorwürfe gegen die Polizei, die sie in diesem Schreiben vorsichtig andeutet, noch verstärken. Sie würde erklären, dass man sie unter Druck gesetzt hatte, dass sie angeschrien wurde, dass man sie als Lügnerin betitelt hat und ihr auf den Hinterkopf schlug, um ihre Erinnerungen an diese Verabredung hochzuholen. Sie sollte sich einfach mal vorstellen, wie es hätte ablaufen können, sollte sich vorstellen, dass sie und Patrick in dem Haus sind und was dann geschieht, das hatte man ihr gesagt. Ihr wurde Wasser, Kaffee und der Toilettengang versagt und sie wurde einem regelrechten Verhörmarathon unterzogen, der sich 5 Tage nach Merediths Tod auf über 50 Stunden summieren lässt. Dass Amanda schlecht behandelt wurde, weisen die Ermittler dezidiert von sich. Sie haben sie lediglich zu den Unstimmigkeiten befragt und sie wäre es dann gewesen, die dann mit ihrem Finger auf Patrick gedeutet hätte. Dass Amanda ihr Geständnis zurückzieht, dass sie darauf besteht, dass Patrick nichts mit der Tat zu tun hat, das scheint weder die Ermittler noch die Staatsanwaltschaft zu interessieren. Und auch ein Gericht wird nach Überprüfung aller Details entscheiden, dass genug Beweise gegen alle drei bestehen würden, um sie in Untersuchungshaft zu behalten. Und in Italien bedeutet das, dass sie bis zu 1 Jahr lang in Haft bleiben könnten. 3 Schuldige im Gefängnis. Wieder ein Schritt näher zur Gerechtigkeit für Meredith. Das ist ein Bild, das nicht nur die Ermittler und die Staatsanwaltschaft teilen, sondern auch die Presse und Öffentlichkeit nach außen trägt. Sie alle halten die 3 für schuldig, glauben an das, was ihnen von den Beteiligten mitgeteilt wird und ergänzen es auch gerne mal mit Informationen, die nicht wirklich was mit der Tat oder einem juristischen Prozess zu tun haben. Und vor allem eine von ihnen würde ab diesem Moment und für lange Zeit die Schlagzeilen definieren. Würde ihren eigenen Namen immer wieder den Medien entnehmen und spüren, wie eine riesige Lupe auf sie und ihr Leben gerichtet wird. Amanda, oder eher Foxy Noxy, wie die Presse sie betiteln wird, sieht jeden Aspekt ihres Lebens, der nun ins Negative interpretiert wird. Bestes Beispiel dafür ist der Spitzname selbst, der als Kosename für die Fußballspielerin angefangen hatte und liebevoll ihr MySpace-Profil zierte und nun zu einem verhassten Synonym für Amanda und für alles, was sie steht, wurde. Über 100 Schlagzeilen wird ihr Name zieren. Das sind so viele mehr als Merediths. Und sie alle würden ein und dasselbe Bild der jungen Frau zeichnen. Foxy Noxy wollte shoppen gehen nach Merediths Mord. Foxy Noxy, hinter dem Hollywood-Lächeln eine Lügnerin, Narzisstin und eine Mörderin. Amanda Knox, Foxy Noxy, spricht über lesbische Traumata. Amanda Knox, Mörderin mit dem Engelsgesicht und den eisblauen Augen. Amanda Knox, ich wurde nur anvisiert, weil ich so sexy bin. Ob all diese Schlagzeilen und Zitate der Wahrheit beruhen, spielt erstmal keine Rolle. Ob sie Menschen dazu bringen, den Artikel zu lesen, wahrscheinlich schon. Und in diesen Texten befinden sich dann noch mehr Vorwürfe, noch mehr ungewöhnliches Verhalten, das bewertet gehört. Amanda wird als freizügiges Sexmonster dargestellt, das ihre ganze bisherige Zeit in Italien damit verbracht hat, ihren sexuellen Gelüsten nachzugehen. Als eiskalte Frau, die keine Empathie für niemanden hat. Die sich in einem Museum in Deutschland lachend mit einem Maschinengewehr ablichten lässt. Fotos und Kameraaufzeichnungen machen ihre Runden und brennen sich in den Köpfen der Menschen ein, die diesen Fall begleiten. Das Bild von Raffaele und Amanda vor dem Haus, aneinander gekuschelt, 3 Küsse auf die Lippen, wird zerrissen und interpretiert als die Handlung abgebrühter Mörder. Dass Amanda kurz nach dem Fund der Leiche Pizza essen konnte, absolut unverständlich. Dass sie einen langen Rock und lange Strümpfe getragen hat, ein Versuch, ihre Verletzungen zu tarnen. Amandas Tagebuch, das sie im Gefängnis führt, wird ebenfalls veröffentlicht und die Frage, wie das überhaupt möglich sei, auch in den Hintergrund gerückt. Es ist doch so viel spannender, was sie da schreibt, was ihre intimsten Wünsche und Sorgen sind. Zum Beispiel die Angst davor, HIV-positiv zu sein, weil ihr das von einem Arzt im Gefängnis mitgeteilt wurde. Eine Diagnose, die später korrigiert werden würde. Weil Amanda sich aber im Zuge dieser Diagnose die Frage gestellt hatte, bei wem sie sich denn hätte anstecken können, notiert sie alle Männer, mit denen sie jemals Geschlechtsverkehr gehabt hatte. Und die Tagebucheinträge mit diesen 7 Namen sind natürlich gefundenes Fressen für die Presse. Und das Bild einer sexsüchtigen Amerikanerin ist geboren. Und auch wenn Amanda die meiste Aufmerksamkeit gewidmet wird, bekommt Raffaele natürlich ebenfalls sein Fett weg. Seine Leidenschaft zu Manga und Metal Music wird als Zeichen für seinen düsteren Charakter gesehen. Im Gegensatz zum Sexmonster ist er die geborene Jungfrau, die von Amanda verführt wurde. Es sind Bilder, die nicht nur von der italienischen oder britischen Presse vermittelt werden, letztere, die ja bekannt dafür ist, mit besonders auffälligen Schlagzeilen für Aufmerksamkeit zu sorgen. Nein, überall werden derartige Beschreibungen abgedruckt und zeigen, wie die Wahrnehmung für die beiden damals gewesen sein muss. Ein Beispiel dafür ist auch ein Artikel des Sterns, der am 20. November 2007 erschienen ist und den Titel »Sex, Mord und Gewaltfantasien« trägt. Dort steht unter anderem: Die Amerikanerin und ihr Freund trugen offensichtlich schon länger Gewaltfantasien mit sich. In ihrem Blog hatte Amanda eine erfundene Vergewaltigungsszene beschrieben. Auch Raffaele outete sich im Internet. Er sehne sich nach extremen Empfindungen, die der Sex auslöst. Er stellte ein Foto von sich ins Netz, auf dem er ganz in Klopapier eingewickelt mit einem Beil als irrer Doktor posiert. Sein Vater nannte das einen Scherz. Raffaele bezeichnete sich als ängstliche Person. Ich rauche an jedem freien Tag Haschisch und immer dann, wenn ich es brauche, sagte er den Beamten. Es stellte sich heraus, dass er Klappmesser sammelt und mit sich herumträgt, seitdem er 13 Jahre alt ist, und dass er sie jeweils passend zu seinem Outfit kombiniert. Ob wahr, unwahr oder aus dem Kontext gezogen, das Urteil der Öffentlichkeit steht fest und der Schuldspruch gegen ihre Charaktere ist längst gefallen. Dass auch ein Schuldspruch im Mordfall Meredith folgen würde, da waren sich die Ermittler sicher. Denn ihre Fallakte füllt sich mit immer mehr belastenden Beweisen gegen die Angeklagten und bestätigt sie damit in dem Gefühl, das sie von Anfang hatten. Was zunächst mit einem Bauchgefühl anfing, hat er sich mit der Zeit von einer Vermutung zur festen Überzeugung gemausert. Zunächst, weil Amanda und Raffaele sich ungewöhnlich verhielten, sich mit ihren neuesten Aussagen widersprachen und ihre Version abänderten, sondern auch, weil viele Indizien und Beweise, die sie am Tatort gefunden haben, auf sie als Täter deuten. Immer wieder hatten sie den Tatort durchquert, hatten Spuren gesichert und immer wieder neue Beweisstücke gefunden, die dann ihre Akten füllten. Am Ende waren die Ermittler überzeugt, mit guter alter Ermittlungsarbeit der Wahrheit auf die Schliche gekommen zu sein und dass es nicht einen, nicht zwei, sondern 3 Tatbeteiligte gegeben hat. Wie sonst könnte man all ihre Beobachtung erklären? Die blutigen Schuhabdrücke, die man in der Wohnung gesichert hatte. Abdrücke eines Nike-Sneakers, von denen Raffaele welche besitzt, die zwar nicht identisch, aber sehr gut zu passen schienen. Der blutige Fußabdruck auf dem Bartvorleger, der bei genauerer Untersuchung ziemlich große Ähnlichkeit mit Raffaeles Füßen hat. Die Fußabdrücke, die man später mit Luminol sichtbar gemacht hat, die vorher nicht mit bloßem Auge sichtbar waren, beim Auftrag der Substanz jedoch Fußabdrücke sichtbar machen, die man Amanda und Raffaele zuordnen konnte. Dass das blutige Fußabdrücke gewesen sein müssen, war ihnen mit einem Blick klar gewesen, weil es nämlich so stark geleuchtet hat. Da waren weitere Tests, weil Luminol ja auf allerhand Substanzen reagiert, gar nicht notwendig. Das heißt also, beide sind im Blut getreten und haben sich dann die Mühe gemacht, ihre Spuren wegzuwischen. Und das mit Bleiche, wie die Ermittler an einem Beleg feststellen können, den sie gefunden haben, den aber niemand außer ihnen zu Gesicht bekommen wird. Und natürlich der wohl größte Triumph ihrer Arbeit: die Tatwaffe. Bei der Durchsuchung von Raffaeles Wohnung hatte man sich auch in seiner Küche umgesehen, dort eine Schublade geöffnet und gespürt, dass nur ein einziges Messer, das sich dort befunden hat, die Tatwaffe sein könnte. Und zwar das 17 cm lange Küchenmesser mit schwarzem Griff, das groß genug war, um ihr die große Wunde am Hals zuzufügen und so aussah, als ob es gerade erst gereinigt wurde. Wahrscheinlich genauso gründlich wie die Wohnung selbst, die schon beim Eintreten nach Bleiche gerochen hat. Es war vielleicht nur ihr Instinkt, der ihnen gesagt hat, dass sie hier die Tatwaffe in Händen halten, aber es war die DNA-Analyse, die das letztlich bestätigt. Denn auf der Klinge dieses Messers konnte man Merediths DNA nachweisen und auf dem Griff die von Amanda. Und das sind nicht die einzigen relevanten Ergebnisse der Analysen der Spurensicherung. Auf einem BH-Verschluss, den man erst viele Tage später gesichert hatte, schon nachdem der Tatort final besichtigt wurde, konnte Raffaeles DNA nachgewiesen werden. Außerdem hatte man in der Wohnung mehrere Misch-DNA-Spuren gefunden, die Merediths und Amandas DNA aufgewiesen haben. Mit ihrer DNA am Tatort ist es unmöglich, dass sie nichts mit der Tat zu tun haben. Und langsam aber sicher hat sich auch schon eine Abfolge der möglichen Tatnacht zusammengestellt. Eine, in der es um Sexspiele geht, die ausgeufert sind, um mystische Rituale, in denen Raffaele, Amanda und auch Patrick Meredith getötet haben. Dass Patricks DNA am Tatort fehlt, dass Amanda ihren Vorwurf ihm gegenüber zurückgezogen hat und Patrick sogar ein wasserdichtes Alibi präsentieren kann, hat die Ermittler lange Zeit nicht davon abgehalten, ein Szenario zu formen, in dem er auftaucht und ihn deshalb auch weiterhin in Untersuchungshaft belassen. Erst als ein weiterer Verdächtiger ins Licht tritt, gegen den deutlich mehr zu sprechen scheint als gegen Patrick, wird er freigelassen und seine Rolle im direkten Austausch von wem anders übernommen. Der gebürtige Ivora, Rudy Guede, war gerade mal 7 Jahre alt, als er gemeinsam mit seinem Vater der Elfenbeinküste den Rücken kehrte und nach Italien zog. Dort angekommen, fand Rudys Vater, wie erhofft, schnell einen Arbeitsplatz und hatte nur wenig Zeit, um sich um seinen Sohn zu kümmern, der nicht nur Heimat, sondern auch seine Mutter zurücklassen musste. Damit der unsichere Rudy nicht völlig auf sich alleine gestellt war, kümmerten sich viele Menschen aus seinem Leben um ihn. Lehrkräfte und auch die Eltern der anderen Schulkinder hatten Mitleid mit ihm und gaben ihr Allerbestes, damit die Anfangszeit etwas erträglicher für ihn wäre. Und obwohl Rudy das große Glück hatte, dass es viele aufopferungsvolle Menschen in seinem Leben gab, die ihn, anders als sein Vater, nicht im Stich lassen wollten, hegte der Junge natürlich auch eine Sehnsucht nach dem Bekannten, nach der Heimat, nach seiner Mutter, die er nach dem Umzug in ein fremdes Land genau einmal besuchen würde. Ein Besuch, der mit strahlenden, mit Vorfreude gefüllten Augen begonnen hatte und der dann, 3 Wochen später, als Rudy nach Italien zurückkehrte, einen noch unsichereren und zurückgezogeneren Jungen hervorbrachte. Wie die Reise genau war, wie er die 3 Wochen mit seiner Mutter verbracht hatte, darüber wollte Rudy nicht sprechen. Als Rudy 15 Jahre alt war, unternahm sein Vater eine ähnliche Reise, eine, die eigentlich als kurzer Besuch geplant war und ihn letztlich für mehrere Monate von seinem minderjährigen Sohn trennen würde. Dass Rudy ohne Geld und ohne Vater kein leichtes Spiel in Perugia haben würde, war offensichtlich. Auf der Schule war er bekannt für seine schwierigen Lebensumstände, aber auch für allerhand andere Dinge, die ihn aus der Masse herausstechen ließen. Sein Talent für Basketball zum Beispiel, das auch das Aufsehen eines einflussreichen Mannes geweckt hatte. Paolo Caporali sponserte die Basketballmannschaft und nahm dann auch Rudy unter seine Fittiche und verschaffte ihm einen Job. Es war eine Beziehung, die aber schnell ins Negative abdriftete, als Caporali feststellte, dass Rudy keine besonders ausgeprägte Arbeitsmoral an den Tag legte und ihn entließ, weil dieser nicht zu den verabredeten Schichten erschien. Er hatte sich ganz schön in Rudy getäuscht, würde er später erklären. Rudy war nicht nur unzuverlässig, er hatte auch ständig gelogen. Rudy verließ die Schule vorzeitig und schien sich im Alltag einfach nur herumzutreiben. Das hatte sich bis 2007 scheinbar nicht geändert. Der 20-Jährige hatte keinen festen Arbeitsplatz und war in Perugia bekannt dafür, negativ aufzufallen. Nicht nur, was seinen starken Drogenkonsum, sondern vor allem sein Verhalten in der Öffentlichkeit betraf. Bekannte von Rudy würden angeben, dass er Frauen gegenüber ungehalten war, dass er sie in Nachtclubs belästigte, dass er seltsame Angewohnheiten hatte, dass er viel mit sich selbst sprach und es manchmal so wirkte, als ob er durchs Leben schlafwandeln würde. Auch für die Polizei in Perugia ist Rudy kein Fremder. In mehreren Einbruchsfällen wurde Rudy als Verdächtiger gehandelt, scheint aber in diesen Fällen immer ohne schwerwiegende Konsequenzen davongekommen zu sein. Am 27. Oktober 2007, also nur wenige Tage vor Merediths Tod, wurde Rudy in Mailand festgenommen, weil er dort in eine Schule eingebrochen war. Bei seiner Festnahme hatte man einen Laptop, eine goldene Uhr und auch ein kleines Messer sichergestellt, das in Verbindung zu anderen Verbrechen stand. Als die Polizei in Perugia von seiner Festnahme erfuhr, verständigten diese ihre milanesischen Kollegen und baten darum, Rudy gehen zu lassen und ihm bitte vorher auch noch das Messer auszuhändigen. Nicht nur die Polizei kannte Rudy, auch die Bewohner des Hauses in der Via della Pergola 7 wussten von ihm. Er hatte eine flüchtige Beziehung zu den 4 jungen Männern, die die Wohnung im Erdgeschoss bewohnten, und war auch Amanda und Meredith begegnet, wobei diese nicht wirklich ein Wort mit ihm gewechselt hatten. Wieso rückt jetzt also Rudy an die Stelle, die Patrick für einige Zeit angenommen hatte? Dafür gibt es eine ziemlich einfache und logische Erklärung. Und zwar, weil er am Tatort war. Unter Merediths Leiche hatte sich ja ein Kissen befunden, das einen blutigen Handabdruck aufgewiesen hat. Und dieser konnte keiner der zuvor verdächtigen Personen zugeordnet werden. Diesen Abdruck und auch andere blutige Fingerabdrücke, die man gesichert hatte, wurden dann von der Polizei mit einer Datenbank verglichen. Und nicht nur diese Abdrücke, auch DNA, die man aus Merediths Genitalbereich entnommen hatte, wird zu demselben Ergebnis kommen. Es gibt ein Match. Und ein Name erscheint, den man bislang nicht in Verbindung mit der Tat gebracht hat. Rudy Guede. Dabei wurde Rudy durchaus erwähnt, als alle Bewohner des Hauses eine Liste führen sollten mit denjenigen, die in letzter Zeit bei ihnen waren. Bloß nutzten diese statt seinem vollen Namen den Spitznamen Baron, weil sie den echten Namen gar nicht kannten. Und dieser Baron, so berichteten die jungen Männer aus dem Erdgeschoss, hatte großes Interesse an den Frauen oben, besonders an Amanda, gezeigt. Er hatte sich bei ihnen nach ihr erkundigt, erfragt, ob sie einen Freund hätte und gesagt, dass er gerne mit ihr schlafen würde. Später am selben Tag schlief er dann auf der Toilette der Jungs ein und verließ die Wohnung, ohne abzuspülen. Das war für die Ermittler natürlich von Anfang an ein ziemlich interessanter Umstand. Schließlich hatte ja auch der Täter in der darüberliegenden Wohnung nicht gespült. Sie hatten versucht herauszufinden, wer dieser Baron sei und hielten jetzt also zufälligerweise diese Antwort in Händen. Dann Baron ist Rudy und während jetzt also seine DNA beweist, dass Rudy am Tatort war und mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit auch etwas mit der Tat zu tun hat, stellt sich den Ermittlern nur noch eine andere Frage. Und zwar, wo Rudy jetzt ist. Als man bei seiner Wohnungsadresse ankommt, fehlt da nämlich von dem jungen Mann jede Spur. Also wird ein internationaler Haftbefehl ausgesprochen und sein Name und sein Gesicht ziert bald viele Schlagzeilen. Daraufhin melden sich auch einige Personen bei der Polizei, die ungewöhnliches Verhalten von Rudy am Tattag mitbekommen hätten. Er wäre zum Beispiel gegen 2 Uhr morgens in einem Club gesichtet worden, hätte sich dort komisch benommen und auch unangenehm gerochen. Andere berichten, dass Rudy ihnen erzählt hätte, nach Mailand verreisen zu wollen. Und am Ende ist es ein Freund von Rudy, der sich bei der Polizei meldet und verrät, dass er eine E-Mail von ihm erhalten hätte, die wohl seinen wahren Aufenthaltsort beinhaltet. Und zwar Deutschland. Das schreibt Rudy in dieser E-Mail und die Ermittler sehen ihre Chance gekommen. Nicht nur um Rudy zu schnappen, sondern auch um herauszufinden, wie er genau in das Bild passt, das sie bislang vom 1. November geformt haben. Rudys Freund erklärt sich schließlich bereit, den Ermittlern bei diesem Vorhaben zu helfen und als Informant für sie tätig zu sein. Am 18. November beginnt er ein Gespräch mit Rudy bei Skype. Er sitzt dabei auf der Polizeistation. Jedes Wort, das zunächst über den Bildschirm fliegt und später auch gesprochen wird, wird von vielen Augen beobachtet. Rudy erklärt in seinem Gespräch, dass er sich in Düsseldorf befinden würde, dass es ihm nicht so gut geht und er kein Geld habe. Nach einigen Fragen zu seinen Umständen, wo er schlafen würde, und einer Verabredung, dass Rudys Freund ihm Geld zukommen lassen würde, kommen sie dann auch auf die Tat zu sprechen, von der Rudy auch schon einiges aus den Medien entnommen hat. Rudy sagt: "Hör zu, ich kenne die Frauen, ich kenne sie beide, Meredith und Amanda, aber nicht gut, du weißt. Ich war 2-mal in ihrem Haus, das letzte Mal ein paar Tage vor der ganzen Sache. Ich habe nichts getan, ich habe nichts mit der Sache zu tun. Wenn sie meine Fingerabdrücke gefunden haben, dann von diesen anderen Malen." Es ist eine Version, von der Rudy selbst im selben Gespräch noch abkommen wird, nicht länger betonen wird, gar nicht anwesend gewesen zu sein und stattdessen folgenden Ablauf präsentieren wird. Er habe Meredith in einem Pub kennengelernt, weil sich beide dort ein Rugby-Match angesehen haben. Sie flirteten ein bisschen, aber mehr war da nicht. An Halloween sei Rudy dann mit ein paar spanischen Mädels unterwegs gewesen. Diese trafen dann auf gemeinsame Freunde und alle gingen gemeinsam zu einer Party einer anderen spanischen Freundin. Meredith war ebenfalls da, verkleidet als Vampir, erklärt er. Sie hatten sich dann für den nächsten Tag verabredet. Was an diesem Tag und ihrem Treffen passieren würde, war beiden klar, ihre Anspielungen unmissverständlich. Am 1. November hatte Meredith auf dem Rückweg zu ihren Freundinnen gesagt, dass sie nach Hause gehen würde, weil sie müde sei, aber eigentlich war das alles nur eine Ausrede, weil die beiden ja verabredet waren. Sie gingen dann gemeinsam zu Meredith nach Hause, sie quatschten etwas, flirteten, aber Sex hatten sie nicht, weil Meredith kein Kondom da hatte. Deswegen ergibt es auch überhaupt keinen Sinn, dass man seinen Sperma in ihr gefunden hätte, erklärt er seinem Freund. Eine Sache, die ihm noch aufgefallen war, als er die Wohnung betreten hatte, war, dass Meredith irgendetwas von Geld erzählt hatte. Das Geld sei weg, sagte sie immer und immer wieder und fügte hinzu, wenn Amanda nach Hause kommt, werde ich mit ihr sprechen müssen. Sie berichtete dann noch von anderen Problemen, die sie mit Amanda gehabt hatte. Und irgendwann in all der Zeit ging Rudy dann auf die Toilette. Er verrichtete sein großes Geschäft und hörte dann auch die Türklingel. Er wartete einfach ab, dachte, dass es bestimmt eine der anderen Mitbewohnerinnen wäre. Und dann hörte er einen Schrei. Er machte sich Sorgen, stand auf, ohne sich die Hose hochzuziehen. Es war dunkel in der Wohnung und trotzdem konnte er eine Gestalt entdecken. Es war ein Mann, da war er sich sicher, obwohl er zunächst nur den Rücken sehen konnte. Erst als Rudy in das Zimmer blickte, sah er Meredith, wie diese auf dem Boden lag, mit einer großen Wunde am Hals und so viel Blut überall. Der Mann hielt ein Messer in den Händen, eins, mit dem er Rudy dann bei seiner Flucht auch verletzte. Es war aber nur ein ganz kleiner Schnitt, betont Rudy, er hat nicht mal wirklich geblutet. Rudy eilte zu Meredith, versuchte ihr zu helfen, nahm Handtücher, drückte sie auf ihre Wunden, um die Blutungen zu stoppen. Weil er dann doch Angst bekam, mit dem Verbrechen in Verbindung gebracht werden zu können, floh er anschließend. Wer der Mann war, das konnte Rudy nicht sagen. Aber er schien Italiener zu sein, denn die beiden hatten sich gegenseitig beschimpft und da hätte er einen Akzent bestimmt ausmachen können. Und während Rudy am Anfang seiner Schilderung berichtet, dass Amanda nicht im Haus war, wird er etwas später schwammig angeben, dass es jeder hätte sein können, dass er nur eine Silhouette gesehen hat und Amanda oder Raffaele auch im Haus gewesen sein könnten. Eine ganz schön wirre Geschichte, finden die Ermittler, die nicht wirklich daran glauben, dass es sich so abgespielt hat. Schließlich gibt es viel zu viele Unstimmigkeiten. Zum einen hatten Merediths Freundinnen angegeben, auf einer ganz anderen Halloween-Party gewesen zu sein. Rudy und Meredith können sich also gar nicht getroffen haben. Und die DNA-Spuren, die man von ihm gefunden hatte, waren ja auch an ganz anderen Stellen als von ihm geschildert. Der blutige Abdruck auf dem Kissen, unter ihr und auch seine DNA in ihrem Genitalbereich, es war nämlich nicht sein Sperma, was man gefunden hatte, das spricht doch alles für ein Sexualverbrechen. Für sie ist nun das Allerwichtigste, Rudy zurück nach Italien zu bringen. Und deshalb planen sie seine Auslieferung, die dann doch schneller vonstatten geht als geplant. Rudy wird in Deutschland nämlich von einem Ticketkontrolleur angesprochen und gesteht sofort, dass er gesucht wird. Und als Rudy wieder auf italienischem Boden tritt, haben die Ermittler bereits einige ihrer Beobachtungen angepasst und noch mehr Beweise gegen Rudy sichern können. Bei dem blutigen Schuhabdruck zum Beispiel, den man eigentlich Raffaele zugeordnet hatte, stellt man nun fest, dass der viel besser zu Sneakern von Rudy passen würde. Und es sind nicht nur die Ermittler, die Anpassungen vornehmen, auch Rudy möchte seine Version, die er nun auch vor die Ermittler trägt, noch ändern. Er fügt hinzu, dass der Mann, der Meredith getötet hat, bei seinem Anblick gesagt hätte, du bist ein schwarzer Mann, du wirst die Schuld bekommen. Und das war der eigentliche Grund, warum er Meredith nicht mehr geholfen hatte. Rudys Anwälte würden außerdem betonen, dass er ja zugibt, am Tatort gewesen zu sein, also man natürlich seine DNA dort vorfinden würde und dass dieser Umstand ihn aber nicht gleich zum Täter macht. Die Ermittler widersprechen, nicht nur weil die Art der DNA und wo man sie gefunden hat dafür spricht, dass er Meredith getötet hat, sondern auch weil seine Version einfach keinen Sinn ergibt und er sich selbst mehrfach widersprochen und in Lügen verwickelt hat. Und trotzdem sind die Ermittler überzeugt davon, jetzt mit Rudy im Bilde, haben sie alle Puzzleteile vor sich. Ein stimmiges Bild, das sie Stück für Stück zusammensetzen und dann das ultimative Bild der Wahrheit ergibt. Eins, das sie selbst brauchen, um sich auf die Schulter klopfen zu können und ihre Stadt wieder in Sicherheit zu wissen. Und natürlich auch eins, das sie Merediths Eltern schenken möchten. Denn die haben natürlich verdient zu wissen, was mit ihrer Tochter passiert ist, auch wenn sie sicherlich lieber an ihr Leben als an ihren Tod denken möchten.
Und an dieser Stelle werden wir Italien einmal kurz verlassen und uns an den Ort begeben, an dem Meredith aufgewachsen ist, der Bezirk Croydon im Süden Londons. Wochenlang hatte Merediths Familie darauf gewartet, ihre Tochter, ihre Schwester zu sich zu holen, sich von ihr verabschieden zu können. Und im Dezember ist es schließlich soweit. Die Kirchers bekommen endlich die Erlaubnis, Meredith zu beerdigen. Fast genau 22 Jahre zuvor hatte Meredith mitten im kalten, dunklen Winter zwischen Weihnachten und Silvester das Licht der Welt erblickt. Ein kleines Winterwunder, ein ewiges Winterkind. Und jetzt werden sie sich im Winter von ihrem Winterkind verabschieden. Mehr als 500 Menschen finden sich am 14. Dezember in der Croydon Parish Church zusammen. Es sind Angehörige, Freundinnen und Freunde, die sogar aus entfernten Ländern wie Japan und Kanada angereist sind. Alte Wegbegleiterinnen, Bekannte und auch Fremde. Das Programm für die Trauerfeier ist verziert mit einem Foto von Meredith und trägt den Titel »Eine Feier des Lebens« von Meredith Susanna Kara Kircher. Denn das ist es, was die Trauerfeier sein soll. Sie soll Licht und Leben in eine dunkle Situation bringen, wie der Pfarrer es in seiner Rede formuliert. Denn Meredith, Mess, war Licht. Sie war bubbly, sie war warm. Sie hatte einen schnellen Geist und einen fantastischen Sinn für Humor. Und natürlich war sie so unglaublich schlecht in ihrem Zeitmanagement, dass man die Uhr danach stellen konnte, dass sie 20 Minuten zu spät erscheinen würde, wie ihr Bruder Lyle in seiner Rede liebevoll erinnert. Merediths große Schwester Stephanie, mit der sie viele Jahre zuvor gemeinsam in Musicals gesessen und gestaunt hatte, mit der sie zusammen im Bett gelegen und den ausgedachten Abenteuergeschichten ihres Vaters gelauscht hatte, verabschiedet ihre kleine Schwester mit einem selbstgeschriebenen Gedicht, das den Namen »Don't Say Goodbye« trägt. Es endet mit den Zeilen »So close your eyes, I'm with you still, I haven't left you, I never will.« Meredith ist weg, liegt jetzt in ihrem Sarg, umgeben von einigen ihrer liebsten Dinge. Eine CD mit ihren Lieblingsliedern, von ihrem großen Bruder Lyle zusammengestellt, ein Schal des Fußballclubs Everton FC, ihr liebstes Regenbogenkleid, ein Brief von ihrem Vater John. Sie ist weg und doch ist sie noch da. Bleibt lebendig durch die Worte und Erinnerungen der Menschen, die an diesem Dezembertag zusammenstehen und über sie reden. Die, die Meredith immer im Herzen mit sich tragen werden.
Es ist ein riesiger Verlust für ihre Familie und alle, die Meredith kannten. Eine schreckliche Tat, die vor Gericht gehört und die dann nochmal verdeutlichen würde, wie schrecklich Merediths letzte Augenblicke auf der Erde gewesen sein müssen. Etwas, das man ihren Eltern, ihrer Familie natürlich gerne ersparen würde, aber auch die brauchen Gewissheit und vor allem Gerechtigkeit. Und Staatsanwalt Mignini ist sehr interessiert daran, diese auch vor einem Gericht zu erlangen. Er weiß nämlich bereits ziemlich genau, was sich abgespielt haben muss. Und obwohl Rudys DNA und seine Fingerabdrücke an kritischen Stellen des Tatortes gefunden wurden und das vielleicht in anderen Fällen dafür sorgen würde, dass man sich auf ihn als Täter fokussiert, sieht das in diesem Fall anders aus. Das Szenario, das sich in Mignini's Kopf geformt hat, eins, das von Sexspiel und Ritual beherrscht wird, nimmt eine Dreierkonstellation ein, in der Amanda, Raffaele und Rudy eine Rolle bekommen. Und damit letzterer nicht in eine mögliche Hauptrolle schlüpft und die anderen im Hintergrund verschwimmen, entscheidet man sich, ihn alleine vor Gericht zu stellen. Und weil dieser sich für ein Eilverfahren entscheidet, geht dieses, wie zu erwarten, relativ schnell vonstatten und beginnt im September 2008. Bei dieser verkürzten Form eines Prozesses wird der Großteil der Verhandlungen übersprungen. Keine Zeugen und Zeuginnen, keine Experten und Expertinnen werden gehört, keine Beweise in großer Detailreiche präsentiert und analysiert. Es ist ein kurzer Prozess, im wahrsten Sinne des Wortes, in dem scheinbar klare Fälle vor einem Richter argumentiert werden, der dann ein Urteil fällt. Als Vorteil dieser verkürzten Form erhält der Angeklagte eine Verkürzung von einem Drittel der Gesamtstrafe. Und weil diese Form auch die Grundrechte eines Angeklagten einschränkt, muss es er sein, der diese wünscht. Das Besondere an diesem Fall, der Vorsitzende Richter würde nicht nur über Rudys Schuld entscheiden, sondern auch darüber, ob genug Beweise vorliegen, um Amanda und Raffaele vor Gericht zu stellen. Das bedeutet, es ist einerseits das Eilverfahren in Rudys Fall und gleichzeitig der Pre-Trial im Fall von Amanda und Raffaele. Dafür präsentieren sowohl die Anklage als auch die Verteidigung der jeweiligen Personen ihre Sichtweisen, die natürlich nicht weiter voneinander entfernt sein könnten. Amandas und Raffaeles Verteidigung argumentieren, dass Rudy alleine gehandelt hatte, dass er einen Einbruch begehen wollte, von Meredith überrascht wurde, sie dann sexuell missbrauchte und tötete. Ein einfacher, glasklarer Fall, in dem Amanda und Raffaele keine Rolle spielten. Das hatte Rudy selbst ja in einer seiner ersten Versionen kommuniziert. Versionen, an denen er nicht länger festhält. In der Version der Geschehnisse, die in dem Prozess geteilt wird, sind Meredith und er bei ihr zu Hause. Sie quatschen, Meredith kotzt sich über Amanda aus. Sie tauschen dann intime Berührungen aus, hatten jedoch keinen Sex, weil Meredith kein Kondom hatte. Sie zogen sich an und Rudy ging dann auf die Toilette, um sein Geschäft zu verrichten. Dort hörte er dann plötzlich die Türklingel und Merediths Stimme, die sich zur Tür bewegte. Sie unterhielt sich mit jemandem. Es war eine Frauenstimme, die wie Amandas klang. Meredith sagte, dass die beiden reden müssten und daraufhin entschied Rudy, erstmal auf der Toilette zu verweilen und Musik zu hören. Er nahm sein iPod aus der Tasche, steckte die Kopfhörer ein und stellte die Lautstärke auf Max. Trotzdem konnte er dann wenig später einen Schrei vernehmen, der so viel lauter war als die Musik in seinen Ohren. Er ging aus der Toilette, eilte nach draußen, spülte nicht und sah dann Meredith am Boden ihres Zimmers liegen. Außerdem erblickte er eine männliche Gestalt, die er, weil es so dunkel war, jedoch nicht identifizieren konnte. Der Mann schien jedoch mit jemandem zu sprechen und sagte zu der anderen Person, er ist schwarz, man wird ihn für schuldig halten. Danach verließen der Mann und auch die Person das Haus. Rudy vernahm noch die Geräusche ihrer Schritte auf dem Weg. Er ging dann zum Fenster und sah nur noch die Silhouette einer Frau. Und das war definitiv Amanda. Rudy ging danach zu Meredith, wollte noch ihre Wunden versorgen, nahm Handtücher aus dem Bad und hörte, wie Meredith noch etwas zu sagen versuchte. Aff, mehr kam nicht mehr heraus. Er versuchte dieses Wort bzw. diese Buchstaben dann mit dem Blut an die Wand zu zeichnen, um dadurch vielleicht herauszufinden, was es bedeuten sollte, aber er kam einfach nicht darauf. Und irgendwann überkam ihm dann die Angst und er floh, um nicht verdächtig zu wirken. Er fügt noch hinzu, dass, als er das Haus verlassen hatte, es ziemlich ordentlich gewesen war. Philomenas Raum war aufgeräumt und Meredith war auch noch angezogen. Irgendjemand muss also nach ihm in die Wohnung gegangen sein, um alles wie ein Einbruch aussehen zu lassen. Nachdem der Vorsitzende Richter jetzt also alle Versionen gehört hat und sich einen Überblick über die Beweise verschaffen konnte, kommt er nach 12 Stunden Beratungszeit zu einer Entscheidung. Er erklärt Rudy unter anderem wegen Vergewaltigung und Mord schuldig und verurteilt ihn zu 30 Jahren Haft. Diese Haftstrafe würde später in einem Appeal auf 24 Jahre reduziert werden und sich durch die Verkürzung aufgrund des Eilverfahrens auf 16 Jahre belaufen. An dieser Stelle auch schon mal ein kleiner Spoiler. Rudy wird 2021 vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen und hat damit 13 Jahre seiner Gesamtstrafe abgesessen. Wie er sich danach verhalten hat, darüber werden wir in unserer 4. Folge nochmal genauer sprechen. Neben dem Schuldspruch in Rudys Fall trifft der Richter ja noch weitere Entscheidungen, und zwar wie es für Amanda und Raffaele weitergeht. Und hier entscheidet er sich dafür, der Version der Anklage zu glauben, die von mehreren Tatbeteiligten spricht. Er glaubt, dass alle drei zur Verantwortung gezogen werden müssen, auch wenn er nicht sicher ist, wer die tödliche Wunde zugefügt hat. Weil aber alle hätten helfen können, haben sich die anderen ebenfalls schuldig gemacht. Daher müssen sich auch Amanda und Raffaele einem Prozess stellen, der dann final über ihre Rolle entscheiden soll und bei dem diesmal alle Augen auf sie gerichtet sind. Und was sich in diesem Prozess abspielt, welche Beweise die Anklage und welche Argumente von der Verteidigung angebracht werden, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Und das war's dann aber erstmal mit dieser Folge. Wir hören uns ja schon morgen wieder mit Teil 3. Und wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat und dass wir uns dann bald wieder hören. Ich bin Amanda.
Ich bin Marieke.
Und das war Puppies in Crime.
Tschüss.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.